Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Diese Karte ist ungültig. Was? Die habe ich bei Viagogo gekauft. Das ist nämlich genau das Problem. Die Beschwerden über falsche Tickets, die häufen sich bei Viagogo, die britische Wettbewerbsbehörde. Die hat diese Woche gesagt, wir bereiten da eine Klage vor. Und auch die Verbraucherzentrale München klagt. Tatjana Halm hat in München die Klage mit aufgesetzt und sie sagt, ja, es gibt da ein geografisches Problem.
Wir haben hier die Situation, dass Viagogo in der Schweiz sitzt und damit natürlich sich so ein bisschen dem einfachen Zugriff entzieht und alles, was man versucht, dann irgendwie rechtlich durchzusetzen, wird durch die Tatsache, dass sie in der Schweiz sitzen, erschwert.
Was man gegen diese Fälscherei machen kann, das erklären wir euch heute. Außerdem will unser Innenminister Horst Seehofer nochmal nachschauen.
Ich lasse mir jetzt nochmal einen sehr genauen Bericht, was mit diesen Meldungen geschehen ist, als Minister vorlegen.
Es geht um angeblich tausende ignorierte Meldungen auf Kriegsverbrechen von Asylsuchenden in Deutschland. Das schreibt heute unter anderem die Bild-Zeitung, dass da was im großen Stile ignoriert wurde. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter, die sagt, das ist falsch dargestellt und sie wird uns das richtig einordnen. Und wir müssen an diesem Donnerstag auch über Elysium sprechen, eine Plattform, auf der Kinderpornografie vertrieben wurde. Vier Männer aus Hessen, Baden-Württemberg und Bayern haben vom Landgericht Limburg mehrjährige Haftstrafen heute bekommen. Wofür sie genau verantwortlich sind, auch das klären wir in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
5000 Hinweise soll es gegeben haben, dass Asylsuchenden, die seit 2014 nach Deutschland gekommen sind, an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein sollen. Und diese Hinweise, die hätte das BAMF dann an das Bundeskriminalamt und den Generalbundesanwalt weitergegeben, aber in nur 129 Fällen wurden Ermittlungen aufgenommen. Das ist heute durch eine kleine Anfrage der FDP bekannt geworden. Die Bild-Zeitung, die macht daraus die Headline: Behörden ignorieren tausende Hinweise. Mit dem Zusatz, dass es sich um Flüchtlinge in Deutschland handelt. Bevor das hier irgendwie falsch verstanden wird, sprechen wir mal kurz drüber mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Der liegt nämlich die Anfrage und die Auskunft auch vor. Gudula, was gilt denn als Hinweis auf ein Kriegsverbrechen?
Das kann alles Mögliche sein. Es gibt zum Beispiel syrische Rechtsanwälte, die sich zusammengeschlossen haben, um konkrete Informationen über Folterverbrechen, über das Foltersystem in syrischen Gefängnissen zu sammeln und anderes mehr. Das, was fast alles dieser Hinweise ist, ist aber etwas anderes, nämlich sehr viel weniger konkrete Dinge. Jeder Flüchtling, der nach Deutschland kommt, bekommt ein Formblatt und kann da eintragen, was er möglicherweise mitbekommen hat an Kriegsverbrechen, an Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und da steht dann zum Beispiel, drei Dörfer weiter wurde das Dorf überfallen und Zivilisten misshandelt oder hingerichtet. Ich weiß aber nicht durch wen. Da kann man sehr schwer ein Verfahren drauf aufbauen. Es sind sehr selten konkrete Namen mit dabei. Es sind oft auch die gleichen Sachverhalte, die geschildert werden. Aber das ist eben eine völlig andere Kategorie als eine Strafanzeige zum Beispiel.
Das heißt, man kann hier nicht von einem Versagen der Justiz sprechen, wenn es heißt, 5000 Meldungen hat es gegeben, angeblich aber nur 129 Verfahren.
Dafür vielleicht nochmal zur Einordnung, um was für Verfahren es überhaupt geht. Der Generalbundesanwalt kann, und das ist eine relativ neue Sache, das ist international überhaupt noch sehr jung, das hat mal angefangen mit Pinochet, kann Verfahren nach dem Völkerstrafgesetzbuch führen, die für Straftaten, wenn es schlimme Kriegsverbrechen oder eben Straftaten, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind, Taten verfolgen, die Ausländer im Ausland begangen haben, ohne dass es ein deutsches Opfer gibt und im Zweifel eben auch ohne, dass der Täter überhaupt in Deutschland ist. Und da weiß ich jetzt nicht, ob 129 so wenig ist. Denn das war im Übrigen ein weiteres Problem dieser Bild-Zeitungsüberschrift. Das klang ja so, als ginge es um lauter potenzielle Täter, die in Deutschland sind. Und darum geht es überhaupt nicht. Ich habe die beiden kleinen Anfragen, das ist eine der FDP, eine der AfD, das gibt das überhaupt nicht her, sondern das sind diese Hinweise, die Flüchtlinge eben auch als Grund geben, warum sie überhaupt geflohen sind. Und das sind eben Kriegsverbrechen im Zweifel jetzt in den letzten Jahren in Syrien und im Irak.
Lässt uns so ein bisschen zweifeln zurück natürlich, weil einerseits 129 Verfahren nicht wenig sind. Andererseits natürlich 5000 Gesamtmeldungen auch relativ viel. Also schwierige Interpretation, halten wir fest.
Das heißt, das wäre dann sehr schwierig, wenn man sagen würde, der Rest ist ignoriert worden. Also die nicht zu konkreten Ermittlungsverfahren wurden, sind ignoriert worden. Nun können erstmal hinter einem Ermittlungsverfahren sehr viele Hinweise stecken. Vor allem aber gibt es beim Generalbundesanwalt sogenannte Strukturermittlungsverfahren. Das heißt, das ist eine Art Stoffsammlung. Da kommt mosaikartig alles rein, was möglicherweise ein Bild ergeben könnte. Da gibt es zwei große Strukturermittlungsverfahren, zum Beispiel eben auch zu Syrien. Das eine ist eher auf das System, das Regime bezogen und dessen mögliche Verbrechen. Und das andere heißt ISIS, hat also IS-Bezug. Mhm. Und da versucht man dann eben ein Mosaik zu bauen, möglichst nah an potenzielle einzelne Täter heranzukommen. Da vielleicht auch jetzt schon, solange die noch in Syrien sind, ein Ermittlungsverfahren anzufangen. Relevant wird das natürlich, wenn es möglicherweise einen Regimewechsel oder irgendeine Möglichkeit der Strafverfolgung in Syrien gibt. Und dafür arbeitet man jetzt bereits vor. Also das ist nicht so, dass die anderen Hinweise ignoriert würden. Aber oft kann man es eben auch nirgendwo zuordnen.
Rüttelt denn diese Nachricht und diese Ergebnisse heute in Berlin so ein bisschen wach? Oder was sagt zum Beispiel das Innenministerium zu dem?
Das Innenministerium hat sich schon gegenüber der Bild-Zeitung, die die ganze Frage ja hochgezogen hat, schon etwas seltsam geäußert, hat gesagt, schon wegen der Menge des Personals habe man nicht in jedem Fall eine polizeiliche Befragung durchführen können. Aber man kann dazu auch sagen, die wäre vielleicht in einer großen Zahl der Fälle gar nicht angezeigt gewesen. Und so ging es dann heute weiter. Horst Seehofer hat sich am Rand der Innenministertreffens in Brüssel geäußert und hat vor allem eines dementiert, wie er sagte, nach den ersten Informationen, die er jetzt bekommen hat, nämlich, dass Informationen einfach liegen geblieben wären. Das sei, so wie man ihm gesagt hat, nicht der Fall gewesen. Er hat weitere Aufklärungen angekündigt. Auch das geht meines Erachtens aber etwas an der Aufregung des Tages vorbei, denn das, was er klar hätte dementieren müssen, das ist, dass es da um Hinweise auf Flüchtlinge in Deutschland gegangen wäre, weil das ist definitiv nicht der Fall.
Tausende Hinweise von Asylsuchenden auf mögliche Kriegsverbrechen sind seit 2015 wohl in Deutschland eingegangen. 129 Fälle gab es, in denen ermittelt wurde. Der Bundesinnenminister hat heute angekündigt, dass er da jetzt mal Untersuchungen anstellen will, dass die Kritik, Behörden ignorieren tausende Hinweise, so nicht haltbar ist und so nicht richtig ist. Das hat uns Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Martin, der hat uns erwischt, Martin aus Köln. Dem ist nämlich was passiert, das seit einiger Zeit auch anderen Musik- und Fußballfans passiert. Bei ihm war es in Amsterdam.
Ja, wir standen vor dem Melkweg, große Vorfreude auf das Konzert mitten in den Cherry, wollten dann zum Einlass und die Tickets wurden dann gescannt und große Enttäuschung, sie waren ungültig. Zweimal kam rot beim Scannen.
Mies. Martin hat ein Ticket gekauft bei Viagogo, Online-Plattform, die kennt ihr, die gerade von der Verbraucherzentrale München verklagt wird. Und auch die britische Wettbewerbsbehörde hat diese Woche gesagt, wir bereiten eine zweite Klage vor. Denn mit den Tickets stimmt ziemlich oft etwas nicht. Ilka Knieger aus unserem Team hat sich's heute genauer angeschaut, was da schief läuft. Erklär nochmal ganz kurz für alle, denen Viagogo jetzt kein Begriff ist, was das für eine Plattform?
Viagogo ist eine Ticketbörse. Dort werden Tickets für Konzerte oder Fußballspiele verkauft, die entweder schon ausverkauft sind oder bei denen die Tickets dann nur noch schwer zu bekommen sind. Und da fängt dann auch schon das Problem an, denn Viagogo ist eben nicht wie zum Beispiel Eventim oder Ticketmaster ein Händler, sondern eine Börse. Heißt, die verkaufen die Tickets aus zweiter Hand und das erkennt man auf der Website nicht direkt. Und dann kann das eben sein, dass man riesige Zusatzgebühren zahlt, sein Ticket gar nicht bekommt, ein Ticket für einen schlechteren Sitzplatz bekommt oder eben Tickets bekommt, auf denen andere Namen draufstehen als die eigenen. So war das auch bei Martin.
Martin ist ja dann nicht aufs Konzert gekommen, also beide sind nicht aufs Konzert gekommen. Ja. Hat er vorher irgendwas bemerkt, dass mit den Tickets irgendwas nicht stimmen könnte?
Ja, die falschen Namen, die waren ihm natürlich aufgefallen. Viagogo hat ihm dazu aber eine Mail geschickt.
Der Name auf dem Ticket stimmt eventuell nicht mit Ihrem Namen überein, denn für einige Veranstaltungen drucken Veranstalter den Namen des Originalkäufers auf die Tickets. Diese Tickets sind dennoch echt und gültig und beeinträchtigen nicht ihre Fähigkeit zum Eintritt in die Veranstaltung.
Das stimmte so aber einfach nicht. Martin kam nicht rein und hat sich dann über Viagogo informiert und überall im Netz Beschwerden von anderen Käuferinnen und Käufern gefunden.
Ist das denn legal, was Viagogo da macht?
Jein. Also höhere Preise können sie erstmal verlangen, solange dass man beim Buchungsvorgang angezeigt bekommt. Das ist auch so, aber die Seite ist sehr verstrickt aufgebaut und es blinken überall Fenster und eine Zeitanzeige läuft runter. Also wird man da total unter Stress gesetzt und abgelenkt, während man kauft. Die Verbraucherzentrale Bayern klagt aber in puncto Wettbewerbsrecht. Die sagen, dass man auf der Seite nicht richtig verstehen kann, dass Viagogo eben kein Händler ist, sondern eine Börse und dass die Leute so eben in die Irre geführt werden. Und auch die Künstler sind total genervt. Rammstein hat eine einstweilige Verfügung erwirkt. Viagogo darf also eigentlich keine Tickets für ihr Konzert mehr verkaufen. Interessiert Viagogo aber nicht. Die Tickets gibt's auf der Seite trotzdem.
Das ist schon ziemlich absurd, was da läuft. Wie kann es sein, dass sie damit durchkommen oder dass man sie einfach nicht ranbekommt?
Ja, es gibt da mehrere Schwierigkeiten, an sie ranzukommen. Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern beschäftigt sich schon sehr lange mit Viagogo und sie sagt, dass das Problem nicht ist, dass wir die passenden Gesetze nicht haben.
Die Problematik liegt eher daran, dass man diese Rechte auch durchgesetzt bekommt. Also wir haben hier die Situation, dass Viagogo in der Schweiz sitzt und damit natürlich sich so ein bisschen dem einfachen Zugriff entzieht und alles, was man versucht, dann irgendwie rechtlich durchzusetzen, wird durch die Tatsache, dass sie in der Schweiz sitzen, erschwert.
Das macht es für jeden Einzelnen auch so schwer. Anwaltskosten sind meistens höher als die Verluste. Und selbst wenn man dann rechtsschutzversichert ist, muss Viagogo in der Schweiz zur Rechenschaft gezogen werden. Und das dauert.
Das ist also die Firewall, dass die in der Schweiz sitzen.
So ungefähr.
Was kann ich stattdessen machen, also wenn ich auf Viagogo reingefallen bin?
Du solltest dich auf jeden Fall beschweren. Tatjana Halm empfiehlt, sich an den Veranstalter zu wenden. Denn wenn der viele Rückmeldungen bekommt, schalten sich eventuell die Künstler ein, so wie das bei Rammstein dann auch der Fall war. Die wollen ja auch nicht, dass ihre Fans abgezockt werden. Viele Veranstalter leiden eh auch schon unter Viagogo. Zum Teil werden vor den Hallen von den Konzerten schon so Problemschalter eingerichtet, weil so viele Leute ungültige Tickets haben. Das hat das ZDF getestet. Wenn du reingefallen bist, solltest du es aber auch bei Viagogo selber versuchen. Da musst du dich aber auf eine Menge Aufwand einstellen, denn man erreicht die kaum. Mir ist es heute auch nicht gelungen, die zu erreichen. Bei Martin hat das dann aber per Online-Formular mit einem langen Hin und Her geklappt und er bekommt vielleicht sogar sein Geld zurück.
In meinem PayPal-Konto kann ich sehen, dass Viagogo eine Rückzahlung geleistet hat. Auf dem Konto ist es noch nicht. Das wird hier über die Kreditkarte in dem Fall abgerechnet. Trotzdem kann ich einfach nur sagen, ich glaube es erst, wenn es soweit ist, wenn es wirklich auf dem Konto eingegangen ist. Und Viagogo, die brauchen nicht einen Tritt vor ein Schienbein, die brauchen einen Tritt für beide Schienbeine.
Ja, wenn du mich fragst, ist es aber natürlich am besten, wenn du gar nicht erst bei denen bestellst, sondern dich informierst, wer der offizielle Partner der Künstler ist, also offizielle Vorverkaufsstelle ist und dir das Ticket dann dort holst. Ich würde das Risiko jetzt persönlich nicht eingehen, dass mir sowas passiert.
Ja, wenn es natürlich ein Act ist, den man unbedingt sehen will, dann kann man es vielleicht auch verstehen, dass man auf solche Seiten wie Viagogo geht. Die Ticketbörse steht gerade mal wieder in der Kritik, weil sich immer mehr Menschen beschweren, dass ihre Tickets nicht gültig sind. Ich habe einen Vorschlag auch an Martin an dieser Stelle, falls er zuhört. Ganz liebe Grüße. Es gibt eine exzellente Konzertreihe, die wir hier immer auf die Bühne bringen. Die nennt sich Auf der Bühne. Und da sind die Tickets umsonst. Und da braucht man gar keine Tickets. Da kann man einfach hingehen, wenn man sich meldet bei uns. Also da sagen wir dir Bescheid, Martin, da bist du das nächste Mal auf der Gästeliste.
Deutschlandfunk Nova. Update.
An diesem Donnerstag müssen wir vielleicht mal eine Vokabel nachschlagen. Elysium, wem die nicht mehr geläufig ist, in der griechischen Sage bedeutet Elysium das Land der Seligen in der Unterwelt. Land der Seligen, das ist ganz schön zynisch von den Betreibern einer Kinderporno-Plattform, die eben diesen Titel trägt. Katrin Silkers, unsere Nachrichtenredaktion, ist jetzt bei mir. Heute gab es ein Urteil gegen vier der Betreiber, ne?
Genau, die vier Männer aus Hessen, Baden-Württemberg und Bayern haben vom Landgericht Limburg mehrjährige Haftstrafen bekommen zwischen knapp 4 und knapp 10 Jahren. Und derjenige mit der längsten Haftstrafe, der muss anschließend auch noch in Sicherheitsverwahrung.
Wofür sind Sie genau verantwortlich?
Die Verurteilten haben eine Kinderporno-Online-Plattform aufgebaut und auch betrieben und dabei hatten die unterschiedliche Funktionen. Einer war Administrator, einer Programmierer, einer eher der Moderator und derjenige, der auch noch in Sicherheitsverwahrung kommt, hat selbst auch Material produziert. Und die juristischen Straftaten waren dann schwerer sexueller Missbrauch von 2 kleinen Kindern, außerdem das Besitzen von Kinderpornografie und dann das öffentlich zugänglich machen.
Lass uns nochmal aufdröseln, was war dieses Elysium, diese Plattform genau?
Ja, die Plattform, die hatte zuletzt mehr als 110.000 Nutzer oder Nutzerkonten, muss man sagen. Denn Frankfurter Ermittler sagen, dass es wohl eher knapp 90.000 Einzelpersonen waren, die da zum Teil mit mehreren Konten angemeldet waren. Also sehr viele. Die Plattform war weltweit übers Darknet erreichbar und die Ermittler haben da zehntausende Fotos und Videos gefunden mit Aufnahmen, die zum Teil schwersten sexuellen Missbrauch zeigen, auch von Kleinkindern. Und auch die Nutzer, die haben auf der Plattform selbst gedrehtes Material hochgeladen, ähnlich wie jetzt der verurteilte Betreiber, einer von denen.
Wie haben die Verurteilten reagiert heute?
Fast regungslos, sagt eine Gerichtsreporterin. Beim Urteil haben die Männer nicht mal in den Zuschauerraum geschaut. Der Richter hat die Urteile sehr ausführlich begründet. Ein Beispiel dazu, warum es jetzt für diesen Eintäter zum Beispiel noch Sicherheitsverwahrung obendrauf gibt. Der hat laut Richter noch versucht, sich selbst als Opfer darzustellen während des Verfahrens, dass er eigentlich die Plattform so als Mittel zur Selbsttherapie nutzen
wollte. Was soll das genau bedeuten, Mittel zur Selbsttherapie?
Ja, er hat sich als trockener Pädophiler beschrieben, der sich da mit anderen Pädophilen austauschen wollte, um von den Taten wegzukommen. Außerdem hat er auch noch bestritten, sagte der Richter, dass einzelne seiner Taten überhaupt Missbrauch gewesen seien, weil den Kindern hätte das Spaß gemacht, sagte der Täter. Und da hat der Richter dann aber geurteilt, das ist alles totaler Quatsch. Der Täter ist sehr zielgerichtet vorgegangen und es ist ihm schlussendlich nur um seine sexuelle Befriedigung gegangen. Und übrigens hat der Richter auch noch gesagt, mit diesem Prozess ist das Ganze noch nicht am Ende. Einer der Haupttäter ist nämlich noch gar nicht bekannt und noch nicht gefasst. Die Ermittlungen gehen da weiter im Fall Elysium.
Am Landgericht Limburg sind heute 4 Männer verurteilt worden, weil sie eine riesige Kinderporno-Plattform betrieben haben. Katrin Sielke aus unserer Nachrichtenredaktion war das mit den Einzelheiten dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Laut Weltgesundheitsorganisation leiden weltweit mehr als 300 Millionen Menschen an Depressionen. Bei etwa einem Drittel schlagen die üblichen Medikamente nicht an. Und um das zu ändern, hat jetzt in den USA die Arzneimittelbehörde FDA etwas zugelassen. Unter strengen Auflagen können Patientinnen und Patienten da jetzt mit einem Nasenspray behandelt werden. Das enthält den Wirkstoff Esketamin. Das ist von der Wirkung gleichzusetzen mit Ketamin und das ist wiederum bekannt als Partydroge oder als Narkosemittel. Nasenspray gegen Depression, darüber habe ich heute mit dem Arzt, Neurowissenschaftler und Autor Joachim Bauer gesprochen. Er ist momentan Gastprofessor an einer Privatuniversität in Berlin. Ich wollte von ihm wissen, was diesen Wirkstoff Ketamin eigentlich so besonders macht.
Also Ketamin ist eigentlich ein medizinischer Wirkstoff, den wir aus der Narkosemedizin kennen. Wir haben damit früher Kurznarkosen gemacht. Das ist ein Wirkstoff, der Schmerzen wegnimmt und in einer etwas höheren Dosis dann auch Narkose macht, also ein Koma auslöst, sodass man Kurzoperationen machen kann. Und jetzt ist es so, wenn der Stoff so etwa 10, 15 Minuten im Körper ist, dann entfaltet er noch weitere Wirkungen. Das heißt, wenn die Narkose abklingt, dann kommt es zu psychologischen Phänomenen, also dass man Halluzinationen hat. Also Halluzinationen heißt, dass man Dinge sieht, die real nicht da sind oder Dinge hört, die real nicht da sind oder dass man zum Beispiel sich losgelöst vom eigenen Körper fühlt. Das nennen wir Dissoziationen, also dass man das Gefühl hat, man verlässt den eigenen Körper oder dass man plötzlich so Lichtempfindungen hat, dass man ganz viel Licht sieht und wie in so einem Tunnel drin ist, wo dann am Ende ganz viel Licht ist, also so eine Art Nahtoderfahrung auch. Und das ist der Kick, nach dem die diese Droge nehmen, suchen. Und damit soll dieser Kick herbeigeführt werden.
Und der soll dann bei Depressionen helfen? Das klingt ja jetzt erstmal nach ziemlich starken Nebenwirkungen auch, oder?
Ja, natürlich. Das Ganze hat ziemlich starke Nebenwirkungen. Wenn die Dosis zu hoch gewählt wird, kann ein Atemstillstand eintreten. Das ist also durchaus lebensgefährlich, wenn man das nicht richtig dosiert. Man weiß ja nicht, was man in der Partyszene da kauft, was da beigemengt ist. All diese Fragen sind ja völlig unklar. Dann weiß man, dass es am Gehirn Schädigungen machen kann. Das kann Nervenzellen schädigen und kann zu Denkstörungen führen. Das Gedächtnis kann leiden, vor allem dann, wenn man die Sache längere Zeit immer wieder einnimmt. Also wir haben verschiedene Nebenwirkungen, die durchaus nicht unproblematisch sind.
Herr Bauer, was ich noch nicht so richtig verstehe, ist bei der Depression ist es ja so, dass die Patientin oder der Patient, dass oft keine Botenstoffe übertragen werden und er deshalb keine Glückshormone oder andere Hormone ausschütten kann. Ja. Wie soll denn dann dieses Ketamin helfen?
Ja, dieses Ketamin wirkt auf die sogenannten Neurotransmitter, also das Ketamin wirkt auf Botenstoffe, mit denen die Nervenzellen des Gehirns untereinander Nachrichten austauschen. Und die Botenstoffe, auf die das Ketamin wirkt, also vor allem Dopamin, Noradrenalin, Serotonin, das sind auch Botenstoffe, die bei der Depression eine Rolle spielen. Ja? Und das heißt, das Ketamin kann durchaus so eine Art High machen, diese, was ich vorhin sagte, also dieses Gefühl, ich bin losgelöst vom meinem Körper, ich habe keine Schmerzen mehr. Das ist etwas, was einen Menschen, der in der Depression ist, durchaus ein Stück weit da für einen kurzen Moment rausholen kann. Aber wir haben andere Medikamente, die bei schwerer Depression viel besser wirken. Und ich würde also dringend davon abraten, Ketamin als Mittel gegen Depressionen einzusetzen.
In dem speziellen Fall jetzt in den Staaten, da handelt es sich auch um ein Nasenspray, das jetzt unter strengen Auflagen eben angewendet werden kann. Warum ein Nasenspray? Da wissen wir ja auch, wenn wir es zu lange benutzen, macht es süchtig.
Ja, also Ketamin kann im Prinzip süchtig machen. Es macht nicht so stark süchtig wie Kokain, aber Ketamin kann man eben in verschiedenen Formen einnehmen. Man kann es gelöst einnehmen, also zum Beispiel in die Vene spritzen oder in den Muskel spritzen. Man kann es aber auch kristallin als Pulver einnehmen. Da sieht es so aus wie Kokain und da hat man es bisher schon, haben die Leute, die es als Droge nehmen, haben das praktisch geschnupft über die Nase, ja, das Pulver. Und man kann das natürlich auch lösen und dann als Nasenspray einnehmen. Das geht natürlich auch.
Aber Ihre Bewertung ist, Sie sagen, das ist sehr bedenklich, dieses Medikament einzusetzen.
Wegen der Nebenwirkungen, weil es Halluzinationen machen kann, weil es verschiedene weitere Nebenwirkungen, ungünstige Nebenwirkungen im Gehirn auslösen kann. Und deswegen ist es nicht das richtige Mittel bei Depressionen. Und
kann man denn überhaupt ein Mittel finden zu diesen ganzen Formen von Depressionen, die es gibt?
Ja, wir haben mehrere Substanzgruppen für die Behandlung der Depression zur Verfügung, also zum Beispiel die Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Wir haben die Klassiker, sind Medikamente, die bezeichnet man als tetrazyklische Medikamente. Also der Arzt, der Psychiater oder der Psychotherapeut, der einen schwer depressiven Patienten mit Medikamenten behandeln will, hat durchaus eine ganze Reihe von Pfeilen im Köcher. Außerdem darf nicht unerwähnt bleiben, die Therapie Nummer 1 bei der Depression ist die Psychotherapie, also die nicht-medikamentöse Therapie. Und Medikamente geben wir bei der schweren Depression nur dann, wenn sie wirklich sehr schwer ausgeprägt ist, also wenn Menschen Suizidimpulse haben und vor allem, wenn der nächtliche Schlaf sehr schwer gestört ist.
Wenn das jetzt dieses Jahr bei uns auf den Markt kommen sollte, dieses Nasenspray, wie ordnen Sie das ein? Eher bedenklich?
Ja, ich glaube, dass wir einfach genügend gute Therapien für die Depression haben, also vor allem eben die Psychotherapie und dann die ergänzende Pharmakotherapie mit den bisher schon bekannten antidepressiven Mitteln. Und ich glaube nicht, dass das Ketamin einen Durchbruch in der Depressionsbehandlung bringt.
Ein Nasenspray gegen Depression wurde jetzt in den Staaten unter strengen Auflagen zugelassen. Die Arzneimittelbehörde FDA hat das gemacht. Wirkstoff ist Esketamin und der ist chemisch verwandt mit Ketamin. Es ist aber auch deutlich niedriger dosiert als Ketamin und wirkt wohl direkt über die Nasenschleimhaut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei Ärzten geht's manchmal zu wie in der Spitzengastro. Termin ausgemacht, reserviert, dann nicht hingegangen, Termin verfallen lassen, wirtschaftlicher Schaden beim Arzt, sagen die Ärzte zumindest. Andererseits warten Patienten ja oft wochenlang auf einen Termin beim Facharzt. Es soll jetzt alles besser werden, deshalb will die Bundesregierung das TSVG, das Gesetz für schnellere Termine und bessere Vorsorgung, auf den Weg bringen. Das scheint auch dringend notwendig, denn Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert hat bei Ärzten mal nachgefragt, was da genau los ist und wie alle Seiten, also auch wir Patienten, besser unsere Termine managen können. Magdalena, man würde ja jetzt erstmal denken, wer zum Arzt muss, der geht ja auch dann hin. Wie viel Prozent lassen denn ihren Termin sausen?
Also mich hat das ziemlich verwundert, gerade wenn man auf Facharzttermine ja wirklich mehrere Wochen wartet, warum sollte ich ihn dann verfallen lassen? Aber kommt wohl immer wieder vor, vielleicht wenn man dann doch woanders schneller einen ergattert hat. Dirk Heinrich ist Chef des Verbands der niedergelassenen Ärzte NAV Virchow-Bund und ist auch HNO-Arzt mit eigener Praxis in Hamburg. Und er erzählte mir:
Wir stellen immer wieder fest, dass Patienten ihre Termine versäumen. Das sind einmal Sprechstundentermine, aber ganz besonders auch Termine zu Untersuchungen. Und das stört natürlich den Praxisablauf erheblich. Und wir können gerade bei Untersuchungsterminen eben diese Patienten auch nicht durch andere ersetzen. Denn diese Untersuchungstermine sind teilweise für 1 oder 1,5 Stunden dann eher geblockt. Wir haben also mindestens im Monat 40 solche Untersuchungstermine, die ausfallen. In der Sprechstunde ist das noch viel häufiger, insbesondere wenn die Termine online vereinbart werden, dann ist die Termintreue noch schlechter.
Dirk Heinrich sagt, es seien mindestens 15.000 Euro, die ihm da jährlich flöten gehen. Und als seine Praxis testweise mal eine Ausfallgebühr bei Nichterscheinen erhoben hat, hätte das tatsächlich auch geholfen.
Wir haben damals 40 Euro für den ausgefallenen Untersuchungstermin genommen, also nicht für Sprechstundentermine, sondern nur für Untersuchungstermine. So, das hat einen deutlichen positiven Effekt gehabt weil sich das auch rumspricht. Und es kamen dann deutlich mehr Patienten pünktlich zum Termin.
Boah, 40 Euro, das finde ich aber auch schon ziemlich hart. Gerade wenn wir mal bedenken, dass Ärzte einen ja nur recht selten zum bestellten Termin dann pünktlich auch ins Sprechzimmer rufen.
Klar, da müssen natürlich auch die Ärzte irgendwie ihren Teil beitragen. Roland Stahl von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung findet zumindest Strafgebühren für Schusslige oder unhöfliche Patienten nicht so sinnvoll.
Ich glaube, dass das nicht der richtige Ansatz wäre, von vornherein über Gebühren zu sprechen. Aber wir müssen auf jeden Fall dieses Problem beobachten, denn mit den Terminservicestellen, die Aufgaben werden ja durch das neue Gesetz, was jetzt bald kommen wird von Herrn Spahnier, geht dann ab 01.01.2020 sogar um eine 7-Tage-24-Stunden-Vermittlung und solche Geschichten. Das mag banal klingen, ideal wäre es, wenn sich jeder quasi an seine gute Stube hält und beide Seiten eben ihren entsprechenden Verpflichtungen nachkommen.
Ja gut, jetzt gibt's aber sämtliche Online-Portale, über die wir dann Arzttermine buchen können. Das macht doch alles schon sehr, sehr einfach, oder nicht?
Jein, also bei Doctolib oder Yameda buchst du ja eben dir selber deine Termine, siehst genau, wo, wann, wer frei ist. Aber wie Dr. Heinrich eben schon anmerkte, die sind dann auch schnell gemacht, die Termine, und genauso schnell vielleicht auch wieder vergessen oder nicht ganz so ernst genommen. Manche Ärzte erinnern einen ja immerhin per SMS auch an Termine, finde ich auch super, aber machen ja längst nicht alle.
Ich rufe immer an beim Arzt und ich habe jetzt auch neulich, als ich zum Orthopäden musste, relativ zügig am gleichen Tag noch einen Termin bekommen.
Wow, du alter Privatpatient.
Nein, schön die Kasse. Wie machst du das?
Na, ich habe tatsächlich erstmals diese Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung getestet, weil mir ist es passiert, dass ich nach 4 Wochen Warten endlich einen Termin bei einem Facharzt hatte und dann dort aufgetrabt bin, schön früh morgens und vor verschlossener Praxistür stand, weil die Ärztin krank war. So, nächster Termin, Frau Bienert, in 5 Wochen. Ich so, na danke. Also habe ich an diese Terminservicestelle gemailt, das war gestern Morgen und tja, bis heute kam noch nichts und es kann wohl auch bis zu einer Woche dauern, bis man dann darüber seinen Terminvorschlag endlich bekommt. Im letzten Jahr haben das aber fast 200.000 Deutsche gemacht und bis zu 20% teilweise dann diesen Termin eben nicht wahrgenommen. Andererseits finde ich das Gute an diesem kassenärztlichen Service ist immerhin, dass es unabhängig ist, weil bei Yameda zum Beispiel steckt einfach ein Geschäftsmodell dahinter. Mhm. Ärzte bekommen ja Bewertungen ihrer Patienten und ja, können sich dann natürlich schon auch gut selbst pushen. Aber das neue Gesundheitsgesetz mit diesem geschmeidigen Namen wird das dann ja hoffentlich eventuell bald regeln, wenn es dann ein offizielles Portal geben soll für alle Patienten, also auch Privatpatienten, wo sich dann eben jeder seinen Arzt oder seinen Termin selbst buchen kann oder ja, auch telefonisch eben vermittelt wird.
Magdalena Bienert, unsere Reporterin über das TSVG, das Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung, soll es den Ärzten und Patienten einfacher machen, Terminsicherheit schnell, Termine, an die sich dann auch alle halten. Nächste Woche schaut sich das der Bundestag dann nochmal genauer an. Vielleicht wird es im Frühjahr dann ein Gesetz geben. Ilka Knigge und Thilo Jahn gibt's morgen wieder. Tschüss!
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.